Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland die ersten Klimaklagen bei den Großkonzernen auf dem Tisch landen. Jetzt hat's die Autoindustrie als erste mit voller Wucht getroffen. Die Deutsche Umwelthilfe hat BMW und Mercedes verklagt, weil sie bis 2030 nicht den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor erklären wollten. Und zum ersten Mal könnten solche Klimaklagen in Deutschland Erfolg haben. Den Kampf zwischen Wirtschaft und Umwelt hat bis heute fast immer die Wirtschaft vor Gericht gewonnen. Aber jetzt sind die Karten neu verteilt. Auf einmal steht das Klima an erster Stelle. Milliardenschwere Konzernstrategien und Anleger hin oder her. Die Autokonzerne wehren sich aber natürlich mit allen Mitteln. Sie reden von einer Gefährdung der parlamentarischen Demokratie und der Gewaltenteilung. Haben sie recht? Oder können Klagen vielleicht sogar das Klima retten? Darüber spreche ich jetzt mit der Klimarechtsexpertin Sabine Schlacke. Sie ist Professorin am Institut für Umweltrecht der Westfälischen Universität Münster. Frau Schlacke, schön, dass Sie heute dabei sind.
Guten Morgen, Frau Witsch.
Bundesregierung, Länder und Unternehmen. Im Moment kommt ja eine Klimaklage nach der anderen. Aber ab wann würden Sie denn sagen, ist der Kampf fürs Klima denn ein Fall fürs Gericht oder ist er überhaupt ein Fall fürs Gericht?
Also der Kampf ums Klima oder gegen den Klimawandel ist sicherlich in erster Linie ein Fall für die Staaten und auch für die Wirtschaft, also in erster Linie ein Fall für die Politik. Und vor Gericht kommt ein solcher Fall dann, wenn es Klägerinnen und Kläger gibt, die meinen, dass Rechtsverletzungen zu monieren sind oder sie Ansprüche haben, die bislang nicht erfüllt wurden und sie versuchen, die dann durchzusetzen. Also das heißt, es müssen ambitionierte Klägerinnen und Kläger kommen, um einen solchen Fall vor Gericht zu bringen.
Die gab es ja jetzt in den letzten Jahren schon öfter, also solche Klagen fürs Klima, die sehen wir jetzt nicht zum ersten Mal. Aber wie oft waren die in der Vergangenheit eigentlich schon erfolgreich?
Das kann man in der Tat schlecht sagen, weil unter Klimaklagen wird mittlerweile fast alles, was irgendeinen Klimabezug hat, gefasst. Ich fasse darunter in erster Linie Klagen, die den Staat verpflichten, schärfere Reduktionsziele von Treibhausgasemissionen umzusetzen oder aber auch Klagen zwischen Privaten, wie wir das jetzt auch hatten bei der Klage eines Umweltverbandes in den Niederlanden und einzelner Klägerinnen und Kläger gegen den Shell-Konzern. Also wir haben da konkrete Forderungen nach Treibhausgasreduktion, strengeren Klimaschutzzielen, auch nicht nur für Staaten, sondern auch für Unternehmen. Das fasse ich unter Klimaklagen. Und die häufen sich, wobei die jetzt noch nicht eklatant hoch sind in der Anzahl. Das muss man auch sagen.
Die häufen sich. Glauben Sie denn, dass die in den nächsten Jahren auch noch mehr werden?
Das wird auf jeden Fall so sein. Wir haben im Grunde Pilotklagen erlebt mit der Agenda-Entscheidung eines niederländischen Gerichtes, eben auch eine Pilotentscheidung jetzt erhalten und ganz deutlich natürlich eine modellhafte Entscheidung auch für andere Verfassungsgerichte der Welt durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz aus März diesen Jahres.
Genau, damit hat es ja angefangen. Das Urteil vom Bundesverfassungsgericht gilt ja als wegweisend. Ich erläutere das mal kurz, hat die Bundesregierung ihr Klimaschutzgesetz deutlich verschärfen müssen. Wie genau begründet das höchste Gericht dieses Urteil? Also was war die juristische Grundlage und warum ist das so außergewöhnlich?
Ja, das Außergewöhnliche ist, dass das Gericht aus den Freiheitsrechten, also etwa aus der allgemeinen Handlungsfreiheit und dem Recht auf allgemeine Persönlichkeitsentfaltung, ein Recht auf intertemporale Freiheitssicherung in Klimaschutzbelangen ableitet. Und dieses Recht bedeutet, dass der Staat jetzt hier in erster Linie sich auch um später lebende, schon gegenwärtige Generationen und künftige Generationen kümmern muss, um ihre Freiheitsausübung kümmern muss. Und wenn jetzt schon klar ist, dass die ganz massiv radikal eingeschränkt werden muss, weil wir sonst die Klimaschutzziele nicht mehr erreichen oder massive Schäden auf die verschiedenen Wirtschaftszweige auf einzelne hinzukommen. Wenn also Freiheit derart stark eingeschränkt werden muss, dann muss jetzt schon stärker reagiert werden und jetzt müssen Minderungslasten übernommen werden. Das ist die ganz zentrale neue Aussage und ich muss sagen, ich habe es nicht erwartet. Das ist eine geniale dogmatische Begründung des Gerichts und die wird uns noch viele Diskussionen bringen, wie eben Grundrechte hier einen Anspruch verkörpern können, mehr für den Klimaschutz zu tun.
Das heißt, für mich als Bürgerin ist Klimaschutz jetzt ein Grundrecht?
Klimaschutz ist in gewisser Weise, also um ihre Freiheit zu sichern und ist es ein, ja, ein Grundrecht haben wir damit nicht erhalten, das möchte ich ganz deutlich sagen. Aber wir haben ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat, der zukünftig in ihre Freiheit eingreifen muss und das aus Klimaschutzgründen. Deshalb muss der Staat schon jetzt radikaler handeln. Das ist sehr schwer zu erklären. Das ist diese neue Intertemporalität, die wir sonst bei den Grundrechten nicht haben.
Oha, ich glaube, das müssen Sie vielleicht kurz erklären, Intertemporalität in dem Zusammenhang.
Das Gericht geht hier auf der Grundlage unseres Staatsziels Umweltschutz, das in Artikel 20a Grundgesetz verankert ist und auch Klimaschutz dem Staat als öffentliche, staatliche Aufgabe auferlegt. Das zieht er heran, um zu sagen, der Staat muss auch an die Zukunft denken und an die Freiheitsrechte künftiger Generationen. Und das bedeutet, mehr jetzt zu mindern und den gegenwärtigen Generationen mehr Minderungslast aufzuerlegen, um zukünftige Freiheit von zukünftigen Generationen zu schützen. Das ist die simple Aussage der Entscheidung.
Das ist eine simple Aussage für ein Urteil, was Sie gesagt haben, das schon sehr außergewöhnlich ist. Ist das denn wirklich so außergewöhnlich? Sie haben eben schon erwähnt, Agenda in den Niederlanden und es gab ja, glaube ich, auch in Frankreich ein ähnliches Urteil. Also gab es denn sowas schon in anderen Ländern?
Das sind, ich habe ja schon gesagt, das sind pilothafte, jetzt tatsächlich Einzelfälle. Das gibt es so in anderen Ländern noch nicht so stark. Und bei uns hat das Bundesverfassungsgericht ja auch nicht gesagt, der Staat muss eine gewisse bezifferbare Minderungslast in seinen Gesetzen festlegen. Das hat es gerade nicht gesagt und das halte ich für sehr klug, weil das ist genau dem Gesetzgeber überlassen und eben nicht den Gerichten zu sagen, wie viel Prozent Treibhausgasemissionen gegenüber anderen Jahren reduziert werden müssen.
Und in den Niederlanden war das dann so spezifisch gefasst?
Das war so spezifisch gefasst, der niederländische Staat muss nun eine Minderung von 25% gegenüber 1990 bis 2030 verwirklichen. Und das ist, glaube ich, eine enorme Herausforderung.
Ein Thema hat den Wahlkampf begleitet wie kein anderes: Nachhaltigkeit. Und es ist klar, dieses Thema wird bleiben und in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. Das sieht man nicht nur an den Umfragen, sondern auch daran, wofür die Menschen ihr Geld ausgeben. Über 70% ziehen nachhaltige Produkte vor. Mein Name ist Carsten Kahl. Ich leite das Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wir haben schon vor 15 Jahren angefangen, Investments in nachhaltige Firmen, Fonds und andere Geldanlagen zu beraten und dafür viele Auszeichnungen erhalten. Denn wir wissen, es geht nicht nur um Rendite, es geht auch um Sinn. Jeder, dem das Klima am Herzen liegt, kann durch die eigene Geldanlage ganz konkret dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft schnell in Richtung Klimaneutralität bewegt. Mein Team und ich kennen Dutzende spannende und nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Wir beraten Sie gern, persönlich und auf unserer Website unter hvb.de.
Die Die niederländischen Gerichte scheinen ja irgendwie in Laune zu sein im Moment. Es gab ja im Frühjahr auch noch ein anderes wegweisendes Urteil. Da hat ein Gericht in Den Haag den Ölkonzern Shell zu mehr Klimaschutz verurteilt. Und jetzt haben wir gesehen, gibt's ja auch die ersten großen Klagen in Deutschland gegen Unternehmen. Am Montag hat die Umwelthilfe gegen Mercedes und BMW ihre Klagen rausgeschickt. Wintershall ist in Arbeit, Volkswagen ist bei Greenpeace in Arbeit. Und die Klimaklagen beruhen laut Aussage der Anwälte auf Grundlage eben dieses Urteils vom Bundesverfassungsgericht, über das wir eben gesprochen haben. Ist es denn egal, ob man eine Regierung verklagt oder ein einzelnes Unternehmen auf der Anklagebank sitzt, oder macht das gar keinen Unterschied juristisch?
Das macht einen ganz zentralen Unterschied. Gegenüber dem Staat hat man sich auf Grundrechte zu berufen. Hier geht es darum, dass zivilrechtliche, privatrechtliche Ansprüche gegeben sein müssen. Das kann einmal ein Schadensersatzanspruch sein, so wie das in den Niederlanden der Fall war. Das kann aber auch ein Unterlassungsanspruch sein, etwa zu verlangen von einem Automobilhersteller ab 2030 oder 2031 noch Verbrennermotoren in den Verkehr zu bringen. Und insofern haben wir da ganz unterschiedliche Konstellationen. Der zentrale Unterschied ist auch, dass im Zivilrecht der Kläger die Anspruchsvoraussetzungen auch beweisen muss. Und da kommen wir dann schon zur größten Hürde. Die Klägerinnen und Kläger müssen beweisen, dass hier eine Kausalität zwischen den von Shell oder emittiertem CO2 und dem Klimawandel besteht. Oder jetzt in Deutschland, die Deutsche Umwelthilfe muss beweisen, dass die Emissionen der von den Automobilherstellern in Verkehr gebrachten Fahrzeuge maßgeblich einen Beitrag zum Klimawandel leisten. Und letztlich muss man sagen, eine große Frage ist auch, ob das überhaupt geht. Denn es sind ja die Nutzerinnen und Nutzer, wir als Verkehrsteilnehmerinnen, die CO2-Emissionen letztlich unmittelbar emittieren. Auch das ist ein Hemmnis, eine Hürde. Und dann muss man auch sagen, sind das alles Unternehmen, die handeln ja legal, die sind ja öffentlich-rechtlich zugelassen. Und es gibt auch kein Verbot bislang, Verbrennungsmotoren etwa in Autos einzubauen und diese in den Verkehr zu bringen. Also von daher sind es mehrere juristische Hürden, damit diese Klagen Erfolg haben.
Das klingt ja jetzt erstmal, als sei das ganz unterschiedlich zu dem, was das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, beziehungsweise die Anwälte Remo Klinger und Roda Verheyen, die in Deutschland die Klagen gegen die Konzerne leiten. Das sind auch die beiden Anwälte, die das Urteil vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten haben. Und die sagen ja, das ist jetzt unsere Grundlage für die Konzernklagen. Also wie hängt das dann miteinander zusammen?
Ja, auch das ist eine juristisch herausfordernde Frage. Die Grundrechte wirken durch sogenannte Generalklauseln des Zivilrechts durch und wirken sich aus, auch in dem Verhältnis zwischen Privaten, also hier einem privaten Umweltverband und einem etwa Automobilkonzern. Und insofern ist jetzt die Frage, wie weit das akzeptiert wird. Soweit ich es gesehen habe, stützen sich diese Klagen auf eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das eben durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützt ist. Und die Hauptargumentation ist, dass diese Konzerne maßgeblich am Klimawandel zum Klimawandel beitragen und damit dann zukünftig die Persönlichkeitsentfaltung der einzelnen Klägerinnen und Kläger gefährden oder sogar so weit beschränken, dass sie eben ein bestimmtes klimaschädliches Verhalten, Verbrennermotoren auf den Markt bringen, unterlassen müssen. Das ist also eine Unterlassungsklage und das ist auch was ganz anderes als das, was auf Schadensersatz zielte, was in den Niederlanden eingeklagt wurde.
Aber die Argumentationslinie ist ähnlich dem beim Bundesverfassungsgericht, nämlich mein persönliches Wohl, dem geht es hier an den Kragen, ist ja eigentlich das, worum es dann geht.
Ja, das kann man so sehen, aber eben in dieser zukunftsorientierten Dimension. Und diese Dimension ist neu für die Auslegung von Grundrechten. Wir brauchen an sich immer einen gegenwärtigen, unmittelbaren Grundrechtseingriff. Und der ist einklagbar, beziehungsweise da kann man vom Staat verlangen, dass der abgestellt werden muss, wenn nicht andere Grundrechte stärker wiegen. Aber das ist hier eben auf die Zukunft zugeschnitten. Und das ist das Neuartige. Und wir müssen einfach auch sagen, dass wirklich Neuartige an diesen Entscheidungen ist, dass weder Staaten noch Unternehmen sich damit herausreden können, dass ja eigentlich ihre Verantwortung für den Klimawandel nicht bezifferbar sei. Und zum Zweiten, dass, wenn er denn bezifferbar wäre, der Anteil ja nur gering sei. Weder Staaten noch Unternehmen können sich mit diesen beiden Argumenten mittlerweile mehr herausreden. Dennoch obliegt es bei den privatrechtlichen Klagen dem Kläger, den Kausalitätsbeweis und die Zurechenbarkeit nachzuweisen. Das ist eine Hürde. Aber dieses Verantwortungslosigkeit, die sonst so ein bisschen hier vorherrschte und ja auch typisch für Umweltgüter wie dem Klima ist. Ich fahre quasi frei, weil die Gemeinschaft, die Gesellschaft trägt schon die Schäden. Das geht nicht mehr. Das ist eine ganz klare Tendenz.
Das haben die beiden Anwälte ja auch gemacht. Sie haben das CO2-Budget der einzelnen Konzerne berechnen lassen und versuchen so eben diese Kausalität herzustellen. In Shell war die Klimaklage gegen den Milliardenkonzern ja auch erfolgreich. Heißt das, dass es in Deutschland deswegen jetzt auch bessere Chancen für so ein Urteil gibt?
Das kann man auch so nicht sagen, denn in den Niederlanden gilt Völkerrecht unmittelbar und die haben sich dort auf eine Sorgfaltspflicht berufen, das Gericht, das auch aus dem Völkerrecht abgeleitet wird. Und das ist in Deutschland so nicht möglich, zumal es sich bei dieser menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht um sogenanntes Soft Law, also auch noch unverbindliches Völkerrecht handelte. Da sehe ich im Grunde keine Übertragbarkeit für die deutschen Klagen.
Es gibt ja auch andere Gründe, warum es solche Klimaklagen gegen Konzerne schwer haben könnten. Zum Beispiel sagen Kritiker, das sei nämlich eigentlich Aufgabe des demokratischen Parlaments und würde sogar die Gewaltenteilung missachten, solche Klagen gegen Konzerne. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich offen gestanden anders. Wir haben durch die Klimaklagen meines Erachtens kein Risiko oder eine Gefahr für die Gewaltenteilung zu beklagen, denn solche Klagen können ja auch erfolglos sein. Das müssen die Gerichte eben entscheiden. Und die Gerichte müssen sich an das Grundgesetz halten, müssen sich an das geltende Prozessrecht halten. Und wenn dort Beweislasten normiert sind, dann muss man sich auch daran halten. Also die Gerichte können nicht einfach die gesetzlich bestimmten Grenzen überschreiten. Und falls das ein Gericht einmal tut und hier möglicherweise sehr strategisch und politisch tätig wird, dann bleibt es ja den Beklagten immer noch vor das Bundesverfassungsgericht etwa zu ziehen oder, wenn es eine andere Konstellation ist, möglicherweise auch vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen, um das dann klären zu lassen, wenn ein Gericht da die eigenen Grenzen überschritten hat. Also da sehe ich keine Gefahr, denn es besteht eher die Gefahr, dass möglicherweise solche Klagen erfolglos sein werden und dann die Klägerinnen und Kläger eben auch die Prozesskosten zu tragen haben.
Aber Sie haben ja eben auch gesagt, die Konzerne handeln ja tatsächlich legal. Und es ist ja eigentlich Aufgabe des Parlaments, eben den Rahmen so zu stecken, dass man sagt, ihr müsst euch jetzt an die und die Vorgaben halten. Also ist das denn wirklich Aufgabe des Gerichts, hier jedes einzelne Unternehmen zur Raison zu rufen?
Also das mit der Legalisierungswirkung etwa von Genehmigungen für das Betreiben bestimmter Industrieunternehmen wie etwa Shell oder wenn kein Verbot besteht für das Inverkehrbringen von Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen, da würde ich sagen, das ist im Grunde, kommt immer auf den Gesetzgeber an. Der Gesetzgeber kann anordnen, dass diese Legalisierungswirkung auch gegenüber Privaten gilt, aber das hat er nicht immer angeordnet. Und wenn er das nicht tut, dann kann die Rechtsprechung hier auch sagen, das hat keine Stoppwirkung für zivilrechtliche Klagen. Also auch da würde ich sagen, sind die Gerichte an Recht und Gesetz gebunden. Aber sie können eben, wo Freiräume vom Gesetzgeber eröffnet werden, in diese Freiräume können sie hineingehen und können unbestimmte Rechtsbegriffe interpretieren. Und sie können auch sagen, das ist nicht geregelt. Und deshalb ist hier auch eine Möglichkeit da, etwa eine Sorgfaltspflicht oder eine Unterlassungspflicht zu kreieren. Also von daher nach wie vor meines Erachtens, die Gerichte greifen hier nicht ein in die Gewaltenteilung. Und wenn sie das tun würden, dann ist das jedenfalls nochmal kontrollierbar.
Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es mehr geworden sind, in der Zukunft auch mehr werden. Es gab jetzt wirklich in den letzten paar Jahren wegweisende Urteile, die es so vorher nicht gab. Jetzt muss man ja mal fragen, was hat sich in den letzten Jahren denn eigentlich verändert? Weil die Gesetze sind doch die gleichen, oder nicht?
Ja, die Gesetze sind die gleichen. Was sich geändert hat, das kann ich Ihnen sagen, ist der wissenschaftliche Sachstand über die Klimaverursachung und den Klimawandel und die Klimafolgen. Da liefert uns der Weltklimarat im Grunde im Abstand von 5-6 Jahren neue Sachstandsberichte und der letzte der Arbeitsgruppe 6, der macht so deutlich, dass alle vorherigen Prognosen eigentlich noch übertroffen werden, sodass hier dringender Handlungsbedarf laut wird. Und insofern haben wir gerade im Klimabereich eine weltweite Übereinstimmung der Klimawissenschaften, wie dringend dieses Umweltproblem ist. Und ich glaube, das kommt eben auch peu à peu bei den Einzelnen in der Gesellschaft an. Und das kommt eben aber auch bei den Gerichten und bei den Staaten an und auch bei den Unternehmen. Denn auch diese steuern ja mittlerweile um. Die verharren nicht mehr bei einer klimaunverträglichen Produktionsweise etwa, sondern sie steuern mittlerweile um. Und ich glaube, dieser wissenschaftliche Sachstand ist in diesem Bereich einmalig. Dieser Konsens weltweit in der Wissenschaft, in der Klimawissenschaft, das ist die Grundlage.
Davon erhoffen sich natürlich jetzt auch die Kläger und Umweltschützer vor allem einen Erfolg fürs Klima. Aber die Frage ist doch, was nützen solche Klagen eigentlich wirklich dem Klima? Wir kennen natürlich alle das deutsche System, da dauert ja immer mal etwas länger. Es gibt auch ein Verfahren, das tatsächlich auch schon genau nämlich ein paar Jahre läuft, von einem peruanischen Bauern gegen RWE. Auch hier wartet man ja immer noch auf ein rechtskräftiges Urteil, weil natürlich RWE auch immer wieder Berufung einlegt. Das heißt, solche Verhandlungen, die dauern doch sehr lange und teilweise natürlich jahrelang. Nützen Klagen eigentlich dem Klima am Ende?
Klagen nützen dem Klima, aber es sind Nadelstiche. Das muss ich ganz deutlich sagen. Es sind Einzelentscheidungen und wir brauchen natürlich eine Kehrtwende, die umfassend und systemisch ist. Und diese Kehrtwende brauchen wir einmal veranlasst durch die Staaten, durch die staatliche Gesetzgebung, die erhalten wir aber mittlerweile jedenfalls, was die Zielverpflichtungen anbelangt. Die Klimaschutzziele sind sehr, sehr verschärft worden auf EU-Ebene und auf der nationalen Ebene. Was wir auch brauchen, ist ein Bewusstseinswandel bei der Bevölkerung.
Dann hoffen wir, dass der auch noch früh genug eintritt. Und Frau Schlacke, bevor wir zum Ende unseres Gesprächs kommen, habe ich noch eine persönliche Frage an Sie. Wann hatten Sie denn das letzte Mal so ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber in Ihrem Alltag?
Das habe ich häufiger beim Essen, weil ich mir ein fleischloses Essen derzeit nur schwer vorstellen kann.
Das stimmt. Vielleicht doch mal das ein oder andere Ersatzprodukt zwischendurch probieren. Die sind mittlerweile ziemlich gut geworden.
Das weiß ich und das wissen auch meine Töchter, die mich täglich davon überzeugen.
Alles klar. Dann dafür auf jeden Fall noch viel Erfolg und vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Schlacke.
Dankeschön.
Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.